Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Harry Potter-Podcasts Radio Ravenclaw. Mit mir Mandy und...
Mit mir Robin. Na, wie geht's dir?
Hallo. Mir geht's gut. Und dir?
Mir geht's auch sehr gut. Wir sind jetzt bei Kapitel 4 bei Flourish und Blotz. Und möchtest du gerade mal kurz sagen, wo wir bisher denn so waren?
Als letztes haben wir den Fuchsbau, das Zuhause von den Weasleys, kennengelernt, als Fred, George und Ron auf geheimer Mission im fliegenden Auto Harry von den Dursleys befreit haben. Und er quasi dann in das Haus von den Weasleys eingezogen ist für den Rest des Sommers und dort, ja, die neue Zaubererwelt, sag ich mal, kennengelernt hat. Und so langsam neigen sich die Sommerferien einem Ende zu und es geht wieder darauf zu, dass Schulhefte und Schulbücher alles in der Winkelgasse gekauft werden muss.
Genau. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ins Kapitel ein. Und wir bekommen erstmal noch so einen kleinen Ausschnitt in das Leben von Harry bei den Weasleys. Was, wie wir schon beim letzten Mal quasi festgehalten hatten, genau das Gegenteil ist zu dem bei den Dursleys. Und das wird hier gerade noch mal in den ersten Zeilen quasi gesagt. Das alles ist komisch, alles ist merkwürdig. Es gibt magische Wesen. Wir haben die Gnome beim letzten Mal gesehen. Wir haben jetzt den Ghoul in der Dachkammer. Wir haben einen sprechenden Spiegel, der hier was sehr Interessantes sagt. Und zwar, als Harry dann zum ersten Mal reingeschaut hatte, kommt eine Stimme, die sagt, stopf dein Hemd rein, Schlamper. Wo ich mir gedacht habe, Schlamper? Hast du das schon mal irgendwo gehört? Und ist es das, also was ich glaube, was es ist?
Also ich weiß, dass Schlampe auch als jemand gilt, der unordentlich ist.
Ja.
Also es gibt ja auch, kennst du Schlampermäppchen?
Ich denke mal so ein Wühlmäppchen, ne?
Ja, genau, so ein Wühlmäppchen, ja, wo halt alle Stifte drin liegen. So wurde das bei uns immer genannt.
Ja.
Bei uns.
Also ich kenne halt das Adjektiv quasi schlampig sein und dass ja davon auch her so dieses Schlampe herkommt. Aber trotzdem so. Ich meine, man kennt das irgendwie so als Beleidigung für Frauen, dass es halt jetzt so als Schlamper, dass es irgendwie so ein irgendwie komisch wirkt, auch wenn es jetzt hier ja in einem Kinderbuch gar nicht das meint, was es halt in der weiblichen Form zu 90% im echten Leben quasi heißt. Was ich einfach nur interessant fand. Und ich finde, man sollte Leute häufiger Schlamper nennen, wenn sie etwas unordentlich aussehen. Einfach mal gucken, wie die Reaktion so ist.
Stell dir vor, du wachst morgens auf, gehst zur Arbeit und dein Chef sagt so, ey, Schlamper.
Ach, immer diese verdammte Schlamper. Oh, hi Robin, hey. Ja. Also, Entschuldigung. mach weiter.
Die Eule Errol, glaube ich, ist es, ne?
Ja,
oder?
Genau.
Die dann mit dem Brief für die Schule kommt, mit den ganzen Sachen, die benötigt werden. Und es sind ganze zwei Bücher. Ein Buch, das nicht von einem Autor geschrieben wird, und zwar von Miranda Habicht. Und 7 Bücher von Gilderoy Lockhart. Wir wissen ja, dass er später der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste wird. Aber die anderen wissen das noch nicht. Und dann habe ich mich nämlich kurz gefragt, ob ich früher in den Sommerferien schon wusste, welche LehrerInnen ich im nächsten Jahr bekomme. Und ich dachte mir so, hey, das weiß man doch, welche Lehrer man hat. Und nee, wie aufregend das immer war, den Stundenplan zu bekommen und zu sehen, ich habe die oder den Lehrer in, war mal ganz aufregend am ersten Tag. Und ich weiß noch, auf dem Gymnasium, an meinem allerersten Tag von der Oberstufe, hat man ja so Kurse, ne? Also LKs, GKs und so. Und ich weiß, dass alle meine Freunde in den gleichen Grundkursen und LKs waren, nur ich war nicht in deren Kursen. Das war richtig sad.
Ja, das hatte ich tatsächlich beim Stufenwechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule, weil ich tatsächlich auf die Hauptschule gekommen bin, wo ich dann meinen Realschulabschluss gemacht habe. Aber meine Freunde aus der Grundschule allesamt auf die Realschule gekommen sind, wo sie dann ebenfalls den Realschulabschluss gemacht haben. Und das war ich sehr, sehr traurig drum, dass ich dann nicht mit den ganzen Nachbarskindern dann quasi hingehen konnte. Und halt auch die Aufteilung, das kenne ich tatsächlich auch noch aus dem Abi bei mir, wo man kannte da natürlich die Deutsch- und die Mathe-Lehrer und dann war es halt immer so eine Frage, ja, wer macht denn dann, wenn es dann Richtung LK und GK-Wahl geht, wer macht denn dann welchen Kurs? Und ich weiß nicht, ob ich einen GK bei dem mache oder bei dem mache. oder ach ja, LK Englisch wird von ihr gemacht oder so. Und das ist dann schon auf jeden Fall sehr interessant. Aber ja, auf jeden Fall mutmaßt die Bande hier, dass hier die eventuell neue Hexe dahinter stecken könnte, weil ja Gilroy Lockhart, das haben wir im letzten Kapitel schon gelernt, ein kleiner Frauenheld ist und sehr beliebt in der Zaubererwelt. Und dementsprechend dann die neue Lehrerin, oder dass ein neuer Lehrer kommt, Verteidigung gegen dunklen Künste, und vermutlich eine Hexe sei. Bei den Titeln von den Büchern, jetzt natürlich außerhalb von Miranda Habicht, Lehrbuch für Zaubersprüche, Band 2, finde ich es aber noch ganz interessant, dass es immer quasi Alliterationen sind. Tanz mit einer Todesfähr, Gammeln mit Ghoulen, Ferien mit Vetteln, Trips mit Trollen, das ist der einzige nicht. aber auch da ein kleiner Wortwitz drin, wegen Abstecher mit Vampiren, von wegen Stechen, wahrscheinlich mit den Zahnfleisch, also Zahn ins Fleisch stechen mit Vampiren, Wanderungen mit Werwölfen und ein Jahr mit einem Yeti. sind auf jeden Fall alles sehr witzige Titel und würden jetzt erstmal nicht auf dem Lehrbuch schließen. Zumindest, wenn man halt die sonstigen Bücher aus den auch vergangenen Jahren irgendwie dazu nimmt.
Kann man auf jeden Fall schöne Romane draus machen auch.
Ja, definitiv.
Ein Jahr mit einem Yeti.
Ja.
Romantisch.
Das auf jeden Fall. Und es wird hier darauf verwiesen, dass Lockharts Bücher schon ziemlich teuer sind. Und dass auch Ginny, die jetzt ihr erstes Jahr in Hogwarts macht, dann erstmal ihr Kram aus zweiter Hand bekommen muss, dementsprechend, weil die Weasleys ja bekanntlich arm sind. Und wir sehen tatsächlich zum ersten Mal Percy, der dazukommt und auch auf Errol dann verweist, die Eule, die da halbtot auf seinem Stuhl liegt und es nicht mal auf die Vogelstange schafft, sondern auf den Boden des Käfigs abgelegt werden muss. Und tatsächlich aber noch einen Brief vorbeigebracht hat, und zwar von
Hermine, die sich natürlich Sorgen macht, auch um Harry, und Ron darum bittet, ihr ein kleines Update zu geben, was denn jetzt mit Harry ist, und dass sie hofft, dass sie Harry retten konnten, allerdings natürlich sehr legal, was, wie wir wissen, nicht so passiert ist. Und er solle sich doch mal bitte bei ihr melden, ob alles glatt gelaufen ist. Aber das braucht er ja im Prinzip gar nicht, weil wie wir wissen, treffen sie sich nachher noch in der Winkelgasse.
Genau, die sagen hier, nächsten Mittwoch gehen wir nach London, um die neuen Bücher zu kaufen, wollen wir uns nicht in der Winkelgasse treffen. Wo mich mal kurz die Frage beim Lesen überkam, wie lange braucht eigentlich so ein Brief per Eule?
Ich glaube, per Errol schon sehr lange.
Ja, stimmt, per Errol Express dauert es wahrscheinlich sehr lange, aber ich meine, Ron hat, Harry wohnt da jetzt eine Woche. Ron muss den Brief zu Hermine vor der Abreise, also vor einer Woche, geschickt haben, und Errol ist heute angekommen. Und wann hat Hermine den dann geschrieben, und dann noch sagen zu können, nächsten Mittwoch? Also es muss ja dann zwischen Donnerstag und, ja, ich würde sagen, fast spätestens Montag gewesen sein, aber dann ja auch zurück mit Errol. Also irgendwie ist das so ein Ding, weiß man das irgendwo, oder wurde das mal irgendwie in so einem Pottermore-Forum erwähnt, weißt du da was?
Ich finde, das ist eine sehr spezifisch unnötige Information, wann Ron den Brief zu Hermine geschickt hat. Also ich glaube nicht, dass das wirklich relevant ist.
Ja, okay, da hast du vermutlich recht. Aber ich denke mir halt trotzdem so, aber was ist denn, wenn das jetzt, sagen wir mal, eine Woche dauert, bis ein Brief von A nach B und wieder zurückgekommen ist? Reicht das aus? Ist die Zaubererwelt schnell genug, um auch zum Beispiel heutzutage mit WhatsApp und E-Mails und so weiter mitzuhalten? Oder wendet sich irgendwann das Blatt? Dass man sagt, okay, die Muggel sind jetzt am längeren Hebel und haben den krassen, crazy Shit, den die Zauberer nicht haben.
Das ist eine gute Frage. Falls hier ein Zauberer oder eine Zauberin zuhört, können sie euch ja mal kurz melden und uns ein Update geben, wie das jetzt mittlerweile aussieht.
Und schreibt uns authentischerweise eine Eule.
Genau, jedenfalls, nachdem das ganze Thema mit der Schule beendet wurde, gehen die Zwillinge Ron und Harry noch mal so ein bisschen spazieren auf so eine, was ist das, eine Pferdekoppel oder so?
Mhm, ja.
Genau, und sprechen dann noch so ein bisschen darüber, wie das Jahr jetzt sein würde und über Percy mit dem als Schulsprecher beziehungsweise als auf
Quidditch spielen quasi, ne?
Ja, genau, auf der Pferdekoppel. Ja. Und sprechen ein bisschen über die ZAGs, die Percy noch schreibt, die Abschlussprüfungen, die wir später in den Büchern auch noch kennenlernen werden. Und erzählen noch von Bill und Charlie, die ja auch schon fertig sind mit der Hogwarts-Schule, also ihren Abschluss haben und Berufen nachgehen. Und ja, man lernt halt noch ein bisschen mehr über die Familie der Weasleys kennen und was Bill zum Beispiel in Ägypten macht und was Charlie in Rumänien macht.
Ja.
Bis es dann darum zugeht, dass am nächsten Mittwoch die ganze Familie auf einen Tagestrip in die Winkelgasse sich
genau
teleportiert.
Genau. Ich finde es tatsächlich noch ganz interessant, und das zeigt halt wieder diese Bescheidenheit von Harry, dass er hier kurz in so einem inneren Monolog quasi oder dass hier erwähnt wird, dass es ihm peinlich ist, dass er viel Geld hat, und gleichzeitig die Weasleys zu sehen, wie sie alles zusammenkratzen müssen. Und wir waren ja noch nicht bei Gringotts tatsächlich, aber jetzt erstmal nur so der grobe Gedanke, dass Fred und George sagen, das wird teuer. Hm. Ich weiß nicht, wie wir uns das leisten können. Und gleichzeitig Harry unter der Erde einfach über und über Galleonen, Münzen und alles Mögliche hat. Und ja, aber dann kommen wir quasi schon zur Reisesequenz, die auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kam sofort wieder das PlayStation 1 Minispiel raus. Mit der endlosen Rutsche.
Ja.
Tatsächlich auch was ich auch nachvollziehen kann, wie überfordert Harry mit der Situation ist. Und zwar reden ja quasi alle Weasleys auf ihn ein und sagen so, hey, du musst deutlich sprechen, nimm Flohpulver, schmeiß es ins Feuer, ja nicht haspeln, zieh die Ellenbogen ein, Kopf einziehen, ja nicht falsch aussteigen, ja nicht zu früh aussteigen, ja nicht zu spät aussteigen. Und bei mir triggert das ganz stark dieses, wenn man mal irgendjemanden besucht, wie ich zum Beispiel letztens noch dich in Berlin, bin ich da sehr nervös, sag ich jetzt mal immer noch, weil ich dann, gerade wenn ich nichts in der Hand habe, sondern nur so mündliche Beschreibungen habe, wie, ja, und dann fährst du mit der und der Bahn bis zu dem und dem Ausstieg und dann passiert halt sowas, wie das zwei Bahnsteige zum Beispiel sehr ähnlich heißen und dann steigt man bei der falschen aus, dann steht man irgendwo nirgendwo und weiß nicht mehr weiter, und das sind so Sachen.
Aber ich glaube, es kommt noch dazu, dass bei dir wäre es dann so, du bist noch nie Bahn gefahren. Das würde dann noch dazu kommen, weil Harry ist ja noch nie mit Flohpulver gereist. Ja, und ich glaube, man kann sich so ungefähr vorstellen, wenn man noch nie irgendwie das Transportmittel benutzt hat. Ja. Dementsprechend atmet Harry auch so ein bisschen Asche ein, als er sich in den Kamin begibt, und hustet dann nur Winkelgasse und kommt natürlich nicht in der Winkelgasse raus, sondern in der Nocturngasse.
Genau, oder also hier wird es sehr abgehalpert mit Winkelgasse quasi versucht darzubilden, oder im Film ist es ja, wobei ich weiß, was da jetzt los ist, dass man einfach so tief ausatmet. Tatsächlich, wie als ob da die Leute auf ihn gewartet haben, landet er in einem schäbigen Laden, in dem er sich erstmal verstecken muss, denn unser Lieblingsblondschopf wandert mit seinem Puppy in den Laden. Und das ist nämlich Draco mit seinem Vater, Mr. Malfoy, der hier, schon weirde Sachen macht, oder?
Ja, wir sind erstmal in Flourish and Blotts, also dem Laden in der Nocturngasse, der halt so die dunklen, magischen Sachen verkauft und viel.
Das ist Bargain and Burks.
Bargain and Burks, stimmt. Genau so. Nicht Flourish and Blotts. Bargain and Burks. Ja, genau. Bei Bargain and Burks, der halt schon so zwielichtiges Zeug hat und mir so ein bisschen wie ein Ramschladen für Eleganz-Shit hat, vorkommt. Und da versucht Lucius Malfoy, seine illegalen Besitztümer zu verkaufen, mit der Gewissheit, dass er sie noch benutzen kann. Denn das Ministerium durchsucht ja momentan Häuser. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich glaube, dass er da auch sein Verschwindekabinett hin verkauft, was wir dann ja später im fünften Teil noch kennenlernen werden, im Halbblutprinz. Aber sodass Malfoy das halt noch benutzen kann.
Ja, und vermutlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was für Gegenstände alles in diesem Buch jetzt noch vorkommen werden, aber das Notizbuch oder das Tagebuch von Tom Riddle ist ja auch noch so einer dieser Artefakte, die er ja versucht hat oder die er versuchen wird, verschwinden zu lassen. Wie kommen
aber hat Lucius Malfoy das Tagebuch?
Zu Malfoy? Aber,
nee, aber also, wen meinst du, wer versucht, was zu verschwinden?
Ach so, ja, Mr. Malfoy versucht ja, Sachen loszuwerden, die zwielichtig sind. Also er erwähnt hier zwischenzeitlich halt Gifte und sowas alles, wo man sagt, okay, wenn man das sehen könnte, könnte man ja mutmaßen, dass und so weiter und so fort. Und wir wissen ja auch, dass er in diesem Kapitel noch das Tagebuch von Tom Riddle los wird.
Mhm.
Was ja vielleicht auch einer dieser Gegenstände ist. Wobei er damit ja natürlich noch das Ziel verfolgt, das Tagebuch nach Hogwarts kommt quasi, um die Ereignisse ans Laufen zu kriegen. Und ich frage mich halt auch, was da noch so sein könnte. Du meinst schon das Verschwindekabinett, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ist das nicht sogar später auch dieser Laden, wo sie das nochmal ausfindig machen?
Ja, ja, genau, das steht dann da. Und das verknüpfen sie dann mit einem Verschwindekabinett in Hogwarts. Und so kommen dann die Todesser nach Hogwarts, wenn Dumbledore stirbt. Spoiler.
Stimmt, ja. Tatsächlich noch ein anderer Gegenstand, der mir kurz aufgestoßen ist, wo ich aber nicht ganz genau weiß, ob der später noch mal vorkommt, ist eine Halskette, die verflucht ist, wo wir quasi nur dieses Warnzeichen oder das Warnschild lesen können. Und zwar genau eine herrliche Opal-Halskette mit dem Notiz Vorsicht nicht berühren verflucht hat bisher 19 Muggelbesitzern das Leben gekostet. Ist das nicht diese Halskette?
Das ist die auch aus dem fünften Teil, die Katie Bell aus Versehen verflucht, anstatt Dumbledore.
Ja, stimmt.
Mit der genau, Malfoy versucht, Dumbledore zu verfluchen.
Ja, und ich dachte halt kurz, dass dieses Amulett oder diese Halskette quasi nochmal einer der Heiligtümer des Todes, nee, nicht Heiligtümer des Todes, sondern dieser quasi Teile von Voldemorts Seele ist. Das ist irgendwie die Halskette von Slytherin oder sowas, ist keine Ahnung.
Nee.
Aber okay, dann hatte ich da ein richtiges Bauchgefühl, sag ich jetzt mal, in der Richtung.
Also auf jeden Fall hat er allerlei illegalen Mist unterzubringen.
Hm.
Und Herr Herbargen Burks kauft diesen Mist sehr, ja, großzügig ab, sagen wir mal.
Ja, und also er wird ein bisschen genötigt quasi.
Ja, dazu. Und Malfoy, also Draco ist so ein bisschen wie so ein kleines quengeliges Kind, der so, oh, ich will das haben und ich will das haben.
Ja.
Kann ich nicht das haben, Papa? Und so richtig nervig, mit ihm durch den Laden zu gehen. Aber letztendlich bekommt er, glaube ich, gar nichts. Und Draco und Lucius verschwinden wieder aus dem Laden.
Wir bekommen tatsächlich, also zum einen ist er eifersüchtig auf Harry, dass er ja schon im letzten Jahr im Quidditch-Team spielen konnte. Er sagt auch gleichzeitig, dass er so ein bisschen eifersüchtig auf Hermine ist, weil sie ja bessere Noten hat als er.
Und das als Mädchen, sagt Lucius.
Ja, genau. Also Lucius ist auch full on, also Sexist, Rassist, alles. Also er sagt auch zum Beispiel zu Mr. Borgen quasi, dass ihm das Zaubererblut noch sehr wichtig ist. Und also, ja, ja, mir natürlich auch, Sir. Und Draco sagt hier halt auch so von wegen, ja, aber du hast mir versprochen, einen Besen zu kaufen, aber das bringt mir ja nichts ohne eine Sondergenehmigung, wie es Harry letztes Jahr bekommen hat, dieser verdammte Potter. Und er regt sich dann wirklich herum auf und wie du schon richtig sagst, kringelt er halt einfach so ein bisschen. Was ich halt irgendwie sehr witzig finde, dass hier Draco jetzt nicht mehr so der krasse Fiesling ist, sondern ein bisschen der nöhlende Nuschel, der da vor sich hin labert. Und,
ist halt auch nur ein elfjähriger Junge, ne? Aber so langsam, finde ich, kann man auch die Verbindung zum Antisemitismus und zum, Verbindung zum Zweiten Weltkrieg sehen auch. Weil so, man bekommt halt immer mehr zu lesen, ja, also Reinblüter sind ja auch jetzt das Nonplusultra.
Ja.
Und es geht nur ohne Muggeleltern, also reinblütig
genau.
Und ja, genau. Mir fällt das Wort nicht ein, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, genau. Da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt. Und vor allen Dingen auch diese Position, in der Malfoy ist, was ja für viele hochangestellte Beamte nach dem Zweiten Weltkrieg so war, von wegen, sie sind eigentlich Teil der bösen Seite. gewesen, aber haben halt immer noch ein hohes Ansehen, weil sie halt viele Besitztümer haben. Und man könnte hier quasi diese Artefakte, die Lucius hier loswerden will, vielleicht sogar gleichstellen mit so, ja, prekären Dokumenten, die vernichtet oder aus dem Weg gebracht werden, oder Waffen, die, wo einfach nur um sicher zu gehen, dass er sich dieses Standing behält in der Gesellschaft, oder sagen wir mal, es sind irgendwelche Abzeichen oder Memorabilia oder sowas, dass es halt nicht zu offensichtlich ist, dass Lucius immer noch quasi den der dunklen Seite angehört hier. Also ich finde dein Vergleich mit dem Antisemitismus und mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich sehr passend hier. Und das ist in einem Kinderbuch für, also wo es um Elfjährige primär geht. Mhm. Auf jeden Fall schon ein guter Hinweis.
Aber wir merken auf jeden Fall, dass es halt dunkler wird, das meine ich auch damit. Ja. Also es ist zwar erst das erste Buch und im Vergleich zu den letzten Teilen natürlich noch ein absolutes Kinderbuch und soll Spaß machen beim Lesen, aber so langsam kommen wir halt dahin, dass es so ein ungutes Gefühl auch weckt, finde ich.
Ja. Auch generell diese auch jetzt kommen wir ja quasi aus dem Laden, nachdem sich Harry nach der Sicherheit des Handels dann rausschleicht, auch diese Umgebung von der Nocturngasse ist ja auch schon hier sehr düster, fast wie eine Höhle beschrieben, wo dann, wenn Harry quasi wieder Richtung Winkelgasse geht, dann ins Tageslicht hinaustritt. Das hat irgendwie so, bei mir sofort so ein Setting wie in der Höhle halt, dass du dann dich aus Gassen windest und dann auf einmal, ach ja, hier ist das Tageslicht, hier ist wieder quasi das Gute. Ja. Und das
aber
ist schon...
Bevor er dann da rausfindet, weil dadurch, dass er sich nicht auskennt, findet er natürlich auch nicht sofort raus, wird er von Hagrid aufgegabelt. Ich wollte gerade sagen Hedwig, aber nein,
von Hagrid.
Von Hagrid aufgegabelt. Und der ist auch schon so ein bisschen grob, würde ich sagen, dass er ihm direkt am Hals packt und sagt so, komm jetzt hier raus, also es ist gefährlich hier, was machst du hier, du hast hier nicht zu sein.
Ja.
Und er meinte dann so, was ich ziemlich clever von Harry finde, weil ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen, so, ja, okay, aber was machst du denn hier?
Ja, stimmt.
Aber ja, wir wissen ja auch, dass Hagrid da sein, ja, das öftere Mal abhängt und da ja auch seinen Drachen aus dem ersten Teil gesnackt hat.
Er ist ja auch quasi, wobei hat er dies nicht aus Hogsmeade?
Naja, aber das ist ja ein Teil von Hogsmeade, oder? Winkelgasse ist ja, ja, obwohl.
Nee,
das, ich glaub, aber ist er treibt sich schon ab und zu mal in der Nocturngasse rum.
Ja, okay. So, sonst ja, das stimmt. Und er ist ja auch quasi als Halbriese, ist es jetzt zumindest nicht so weit weg, dass er nicht quasi auch manchmal so diese dunkleren Wege quasi geht, weil er ja auch so ein bisschen mit Verachtung in der Zaubererwelt gesehen wird. Quasi, weißt du, was ich meine? So, dass er dadurch, dass er halt ja, eben ein Halbriese ist und halt nur Waldhüter und kein Zauberer ist er halt, oder Wildhüter, nicht Waldhüter, ist er halt so ein bisschen, ja, in die Nischen auch gezwungen, also in eine Hütte am Rand des Schlosses, nicht im Schloss. Und dementsprechend geht er dann mit gröberen Umgebungen, auch im verbotenen Wald und so weiter. Macht es schon nicht ganz so wenig Sinn, dass er dann auch in der Nocturnkasse einkaufen geht. Aber um die Szenerie, warum du auch so überrascht bist, dass er so grob vorgeht. Ich glaube, das wäre so ein bisschen wie wenn du, keine Ahnung, wenn du deinen kleinen Jungen, der so 6 Jahre alt ist, auf einmal in der Videothek in der Pornoabteilung siehst. Da wärst du ja auch so, nee, jetzt komm, Freddy, jetzt kommst du aber erstmal wieder raus. So, so ungefähr.
Wow, okay.
Nur halt, dass man da noch Waffen und Drogen und keine Ahnung, was Alkohol kaufen kann in sämtlichen Altern oder keine Ahnung, wie ab 18, ja. Es ist quasi wie die 18-Abteilung der Videothek, so ein bisschen, nur noch gefährlicher.
Ja, aber Hagrid bringt dann Harry auch wieder zu den Weasleys, die auch schon ganz aufgelöst nach ihm suchen. Und da trifft er dann auch auf Hermine.
Ja.
Und so lernen sich dann auch, was ich sehr witzig finde, beziehungsweise auch nicht wusste, dass sich die Weasleys und die Grangers, also die Eltern von Hermine, die ich auch finde, die in den Filmen ein bisschen untergehen, die sehen wir ja das erste, okay, wir sehen sie mal kurz im ersten Teil, aber hauptsächlich sehen wir sie im letzten Teil, wo Hermine ihre Erinnerungen an sich löscht. Und da, in dem Teil, in dem Buch, ja, ist einfach Mr. Weasley so begeistert von den Muggeln und sagt, ach, wir müssen jetzt hier erstmal, komm, wir gehen jetzt mal was trinken und dann erklären sie mir mal die Welt so ein bisschen. Das finde ich einfach sehr schön.
Ja, ich muss sagen, ich finde Arthur Weasley so unfassbar sympathisch diese ganze Zeit halt, weil er so eine kindliche Freude an allem hat und auch so überfreundlich einfach auch ist, auch für die Grangers, die ja Zahnärzte sind. Müsste es eigentlich ja komplett komisch sein, diesen kauzigen Kerl da zu sehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die halt einfach sagen, okay, das ist ein bisschen weird, aber komplett in Ordnung und fein mit denen so und erklären halt gern so die Welt und sind eher froh, dass man nicht komisch angeguckt wird, weil man von außen kommt. Und tatsächlich eine Sache, die ich noch sehr interessant fand, wieder so ein Nischending, was mir aufgefallen ist, aber die Grangers oder Hermines Eltern tauschen Muggelgeld in Gringotts gegen Galeonen und Sickle und Knuts.
Aber wie sollen sie denn sonst bezahlen? Das ist ja so, als würdest du ins Ausland reisen und sagen, hey, ich scheiß auf eure Währung, nimm mein Euro.
Ja, schon klar, aber ich würde gerne mal so diese Umrechnungsart
Das gibt's haben. Online sicherlich, safe. Echt? Bestimmt.
Ja. Okay, ja, gut, dann finde ich das irgendwie so interessant. Ich finde es halt einfach nur so witzig, dass es halt so banal ist, dass du dann sagst, ja, ich habe hier 500 Pfund, davon hätte ich jetzt gerne 5 Galeonen oder so, oder keine Ahnung, wie viel das ist. Weil du könntest ja dann noch das Vermögen von den Weasleys auch umrechnen, theoretisch. Oder es hat ja einen wahren Wert quasi.
Ja. Und die Weasleys und Harry gehen halt jetzt zu Gringotts, um da halt ihr Geld abzuholen, um die Sachen zu kaufen. Und das finde ich auch sehr interessant, dass wir in das Verlies von den Weasleys reingucken, wo halt wirklich nicht viel drin ist. Und nur so ein kleines Silberhäufchen voll Geld und wovon sie halt dann versuchen, die gebrauchten Sachen zu kaufen. Und im Gegenzug hat Harry halt dieses Vermögen, was ihm halt unangenehm ist, den Weasleys zu zeigen. Wo sich mir die Frage stellt, wäre ich Harry, würde ich halt sagen, ja, ich kaufe euch das. Danke, dass ich 6 Wochen bei euch wohnen durfte. Ich kaufe euch jetzt die Sachen. Ich habe ja hier einen Shit voll Geld. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum er das nicht macht. Arschloch.
Kapitalistisches Schwein.
Wirklich?
Nein, aber ich den Gedanken hatte ich auch kurz. Und ich glaube halt einfach, ich meine, er ist halt auch noch 11 Jahre. Und vielleicht ist es halt so ein bisschen, dass man nicht ganz genau weiß, wie viel die Sachen so wert sind und dass er ja auch, das ist ja all sein Geld, was er hat und damit muss er ja erstmal eine Weile auskommen, bis er verdienen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich meine, er hat keine Ausgaben, er hat keine Schulkosten außer Bücher und sowas. Ja. Er gibt kein Geld für Essen so wirklich aus, weil er in Hogwarts Nahrung bekommt. Und wenn er in den Ferien zu Hause sein sollte, ich weiß auch gar nicht, ob die Schulgebühren bezahlen, aber ich schätze, also hört er sich jetzt erstmal nicht so an.
Nee.
Und wenn der zu Hause, also in den Ferien ist, entweder bei den Dursleys oder bei den Weasleys. Also als 11-Jähriger hast du jetzt auch nicht wirklich die krassen Ausgaben, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du da in der Schule bist, die halt so Boarding-School-mäßig ist.
Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube halt auch einfach, dass er auch Angst hat einfach. Also, und da wäre noch eine Frage, ob die Weasleys das annehmen würden. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, das ist ja eine andere Frage, aber man kann es ja wenigstens anbieten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich meine, im Endeffekt macht er das ja auch in gewisser Weise, dass er Ginny quasi seine Ausgabe, die er später bekommt, verschenkt. Aber trotzdem, also ist ein interessanter Punkt. Ich finde es interessant, dass du das quasi auch so sagst. Und hier wird auch gar nicht drauf eingegangen, denn hier wird einfach nur gesagt, so er bemüht sich, den anderen die Sicht zu verstecken, während er hastig Hände voller Münzen in einen Lederbeutel stopft. Wo ich mir auch denke, da kommt nicht mal irgendwie so ein Nebensatz von wegen, den Weasleys schimmerten die Augen. Aber wahrscheinlich wollte J.K. Rowling jetzt hier nicht großartig drauf eingehen, auf diesen finanziellen Missstand. Und vielleicht kommt ja noch in Zukunft irgendwas von wegen, hey, hier habt ihr meinen Verliesschlüssel, nehmt euch, was ihr braucht. Und gut ist, dass sie so eine gemeinsame Kasse oder sowas machen.
Süß.
Ja.
Aber es wird ja auch später, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingegangen, dass er noch wirklich Geld braucht, weißt du?
Stimmt, stimmt, ja. Ja, ich glaube auch, das ist so ein sehr einfaches Mittel, um deinen Hauptcharakter auch einfach immer mit dem ausstatten zu können, was er braucht. Einfach, ja, er hat Schätze bei sich in der Bank. Die holt er eben ab und dann kann er einkaufen gehen. Und eigentlich gibt's auch nur so einen krassen Moment mit dem, wir hätten gern alles, wo er so richtig proletenmäßig mal auf die Kacke haut. Aber
wir hätten gern alles. Und was es auch mittlerweile für ein gängiger Spruch ist, wenn wir beide was unternehmen, ist es immer so, wir hätten gern alles.
Ja.
So ein kleines Meme geworden.
Ja, voll. Ich würde es mir auch immer noch wünschen, einfach in so ein Restaurant zu gehen, so eine Karte durchzublättern und so, was wollen Sie denn haben? Wir hätten gern alles. Und dann habe ich aber auch wirklich nur so ein paar Goldtaler in der Hand, so eine ganze Faust voll und halt die so hin.
Ja, das wäre cool.
Müssen wir irgendwann mal machen. Ja, auf jeden Fall haben wir da noch so eine kleine Detour, wo die Dreiergang, Harry, Ron, Hermine, gehen ein bisschen Eis essen. Die Zwillinge sind bei so einem Scherzartikelladen und Percy schaut sich in einem Buchladen quasi ein Buch an mit dem Namen Vertrauensschüler und ihr Weg zur Macht. Eine Studie über Vertrauensschüler in Hogwarts und ihre Karrieren, wo auch schon drinsteht, dass Percy ganz hoch hinaus will ins Ministerium, in die Politik und Minister werden will.
Stattdessen wird er einfach zum Arschloch. Mann, wie doof.
Je nachdem, welche politischen Ansichten man verfasst, ist ja vielleicht auch Minister und Arschloch dasselbe quasi. Ja. Eine Sache, die mir beim letzten Mal noch aufgefallen ist, ist quasi auf 62 unten, auf der Seite 62 unten, wo er dann sagt, Ron starrt sehnsüchtig auf eine vollständige Umhanggarnitur von Potts und Blitz im Schaufenster von Qualität für Quidditch. Und das im Originalen, also wenn man sich die englische Variante vom Buch anguckt, steht da nicht Potts und Blitz oder irgendeine Variation davon, sondern es sind tatsächlich die Chudley Cannons, die wir im letzten Kapitel schon gesehen haben. Und deswegen ist auch Ron so sehnsüchtig quasi, schaut er sich die an, weil das quasi seine Lieblingsmannschaft sind und das halt Original-Umhänge quasi sind. Und hier hat man sich dann bei der Übersetzung irgendwie gedacht, okay, das sind jetzt nicht die Chudley Cannons, sondern das ist Potts und Blitz, was auch immer
super Sache sein soll. Und es ist so, als würdest du ein Trikot vom 1. FC Köln tragen quasi beim Fußballspielen.
Ja. Also ich und Fusi, ne? Also
ja, ohne Fusi, ohne dich.
Ohne Fusi, ohne mich. Also wenn nicht der FC Kaiserslautern gegen Schalke
04
in Dortmund gewinnt, dann, also wenn das Runde nicht ins Eckige geht und der Stürmer nicht ganz vorne steht, dann weiß ich aber auch nicht.
Das hat sich richtig schön gereimt.
Ich bin
wenn das Runde nicht ins Eckige geht, wenn der Stürmer nicht ganz vorne steht,
dann muss die rote Karte gezückt werden und der Schiri pfeift.
Ja.
Es schneit auf dem Mount Fuji. ja, auf jeden Fall, danach kommen wir quasi direkt zu Flourish und Blotz, den titelgebenden Buchladen. Und dort gibt es tatsächlich nicht nur Bücher, sondern auch heute eine Signierstunde von der Autobiografie von dem eben erwähnten Gilderoy Lockhart mit seinem neuesten Buch Zauberisches Ich von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
Und ich glaube, die Szene, die jetzt, beziehungsweise die Szene, die jetzt kommt, haben wir auch alle ganz gut noch aus dem Film im Kopf. Denn wir sehen einen schmierigen, überfreundlichen, überglücklichen Mann mittleren Alters, der Frauen verrückt macht und der sich selbst so vermarktet, obwohl er gar nichts dafür getan hat. Und es ist alles ganz furchtbar, weil alle rasten aus. Und dann sieht er auf einmal Harry und kann das noch für sein Image nutzen und zerrt Harry vor die Kamera.
Ja.
Und es ist ganz furchtbar, dass dieser arme Junge, der halt gar nichts damit zu tun hat und dann so, Harry hat mein Buch gekauft, kaufen Sie das jetzt auch?
Ja, vor allen Dingen, er sagt ja dann auch so von wegen, ja, und Harry Potter gebe ich meine Gesamtausgabe, und zwar gratis. Gibt ihm das quasi so weiter. Flüstert ihm noch ins Ohr so, immer schön lächeln, Harry, zusammen schaffen wir es auf die Titelseite. Und wir haben auch schon einen Fotografen vom Tagespropheten gesehen, der da auch ein bisschen grob seiner Arbeit nachgeht. Und die Gelegenheit nutzt er dann auch, um seine Stelle zu verkündigen, dass er, ja, jetzt Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten wird. Was da natürlich alles komplett noch höher posaunt.
Und man tosender kann sich quasi, Applaus, oh mein Gott.
Ja, und man kann sich am nächsten Tag schon den Tagespropheten wirklich vorstellen, weil was dann alles noch passiert, ist ja wirklich verrückt. Also zum einen haben wir dann hier die Szene, wo Harry dann die Bücher in Ginnys Kessel wirft. Was ich mal so witzig finde, dass man dann, wenn man einen Kessel kauft, auch die ganze Zeit so einen Kessel schultern muss. Und dann kommt doch jemand hier, hast du noch 10 Bücher? Und schmeißt die so rein.
Cool, danke.
Danke.
Dann
jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Dann treffen die Weasleys auf die Malfoys, die Szene, die wir auch im Film kennen. Eine Szene voller Spannung, denn wir wissen ja, dass Lucius Malfoy die Arbeit von Arthur Weasley nicht so geil findet, weil er ja mit Muggeln arbeitet. Und wir wissen, dass Lucius Malfoy oder die Malfoys generell sehr gegen Muggel sind. Und was ich ziemlich geil finde, ist, dass die sich nicht nur wie im Film so ein bisschen anstarren und und ein bisschen so anknurren, sage ich mal, sondern die gehen full on Kampfmodus aufeinander los und prügeln sich einfach mal ein bisschen, bis Hagrid die beiden auseinanderzieht. Und das finde ich einfach eine geile Sache. Hätte ich gerne im Film gesehen, wie sich Arthur und Lucius gegenseitig auf die Nase hauen, bis Hagrid dazwischen geht und sagt, hey, hört jetzt mal auf.
Ja. Vor allen Dingen halt Lucius, weil er halt mit seinem gelackten, langhaarigen Auftreten, der nicht so wie so ein Schlägertyp irgendwie wirkt, und trotzdem hat er dann irgendwie dem Weasley eine verpasst. Währenddessen hat Arthur ihm ein Buch ins Auge geworfen und so. Also richtig, richtig krasse Prüglereien. Und auch da haben wir hier noch einen Nebensatz, weil Mrs. Weasley sich Sorgen macht, was Gilderoy Lockhart denn dazu sagt. Und Fred hat aufgeschnappt, dass er wohl sehr zufrieden sei. Und er den Typen von Tagespropheten gebeten hat, die Schlägerei nicht zu vergessen, weil das wäre ja noch weitere Publicity. Also dementsprechend ist Gilderoy zufrieden. Die beiden Weasley, beziehungsweise Mr. Weasley und Mr. Malfoy, haben sich schön geprügelt. Und alle haben ihre Sachen soweit zusammen.
Und somit neigt sich das Kapitel dann auch dem Ende zu. So ungefähr, und Harry und die Weasleys reisen wieder zurück zum Fuchsbau, auch wieder per Flohpulver. Und hoffen wir, dass Harry dieses Mal direkt ankommt und nicht vielleicht vorher noch bei den Dursleys landet.
Ja, das ist auch so eine Frage. Kann man in jedes, in jeden Kamin quasi hinreisen?
Nee, ich glaube, weil im vierten Teil ist ja noch mal nur der Kamin von Umbridge ist ja für Flohpulver geeignet, weswegen die ja in das Büro von Umbridge gehen.
Stimmt. Und
bevor sie zum Ministerium reisen.
Genau, ich meine, ich hätte irgendwo schon mal gelesen oder gehört, dass es auch so ein Flohpulver-Netzwerk gibt. Mhm, also dass ganz explizite Kamine quasi angeschlossen sind an diesem Netzwerk. Und wir haben ja auch die Szene oder verschiedene Szenen im Zaubereiministerium, wo dann die 8 bis 12 Kamine quasi nebeneinander gegenüber voneinander steht, wo dann ständig Zaubereien und rausgehen.
Musst du bestimmt auch GZ für bezahlen, damit dein Kamin angeschlossen wird am Netzwerk.
Genau, so Steuern für Infrastruktur und so. Aber was für eine coole Art zu reisen eigentlich. Also du hast ja eben schon mit Teleportieren quasi verglichen. Und es kommt dem schon extrem nahe eigentlich.
Ja, nicht so geil wie apparieren, aber schon ganz nett.
Ich würde mir vor allen Dingen mal interessieren, was der Unterschied zwischen, also warum nicht ein Zauberer, der apparieren kann, nicht eigentlich immer apparieren sollte. Von wegen.
Ich glaube, das ist ja auch so nicht so gut für den Körper, weil viele übergeben sich ja auch beim ersten Mal und so. Und vielleicht mögen es die einen dann auch nicht so gern.
Ja, das kann gut sein. Also es ist dann wahrscheinlich so ein bisschen zu vergleichen mit Autofahren oder Busfahren. So,
ja, vielleicht.
Eigentlich macht man körperlich dasselbe und man kommt von A nach B. Aber das eine ist halt ein bisschen entspannter, bei dem anderen hast du so mehr Faktoren, auf die du Einfluss nehmen kannst und so weiter. Auf jeden Fall interessant. Aber wie fandst du denn bei Flourish und Blotz das Kapitel 4?
Ja, also es ist sehr dem Film nah auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen lang und ein bisschen so ein Kapitel, um halt die Geschichte ein bisschen voranzubringen. Also der kleine, die kleine Side-Note mit Bargain und Burks. Also, dass man da so ein bisschen Foreshadowing drauf hat, was noch passiert. Vor allen Dingen auch in den späteren Büchern war ganz nett. Aber es ging jetzt halt hauptsächlich darum, dass die Kids nach Hogwarts kommen und ihren Shit für Hogwarts. Und dass wir halt Gilderoy Lockhart kennenlernen. Also, war ganz nett. Und wie fandest du es?
Auf jeden Fall. Ich fand es auch ganz nett. Ebenfalls ein bisschen lang, gerade im Vergleich zu den letzten paar Kapiteln, die ja dann wirklich fast, wo ja dann das hier quasi das Doppelte war. Von der Seitenanzahl meine ich. Aber man hat hier sehr viele Punkte die wieder so ein bisschen weiter die Zaubererwelt erklären, ähnlich wie im Film ja auch quasi das Zaubererhaus gezeigt wird, dann wie reisen Zauberer, wie kaufen Zauberer ein. Es gibt die Winkelgasse, die Mainstream-Gasse und dann so eine Seitengasse mit der Nocturngasse, wo sich schäbische Kreaturen und Hagrid quasi bietet oder da herumläuft. Das ist quasi der ganze Auftakt zwischen, also gerade im Film kommen es, glaube ich, zwischen dem Ausbruch von Harry, bis er dann im nächsten Kapitel quasi nach Hogwarts geht. Dann eigentlich schon dieser gesamte Part ist jetzt hier quasi im einen Kapitel drin. Und ja, also auf jeden Fall interessant. Wir haben ja auch viel quasi abseits von dem Kapitel Sachen, die nur kurz erwähnt wurden, wie halt die Halskette oder die Utensilien von Lucius Malfoy und so weiter besprechen können. Also es steckt schon, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier steckt ein bisschen mehr inhaltlich drin als vergleichsweise im ersten Buch. Mhm. Einfach auch nur, weil sich, glaube ich, Joanne K. Rowling beim Schreiben hier schon bewusst war, okay, das erste Buch war Riesenerfolg. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Serie wird, ist hier deutlich höher als beim Schreiben des ersten Romans.
Ja, wenn die sogar schon festgestanden. Ich weiß gar nicht, ab wann das dann war, aber vermutlich war es da schon sicher, dass es mehrere Teile geben wird. Ja. Dass man sich da halt auch was aufbauen kann, worauf man später zurückgreifen kann.
Genau, das war nämlich dann der Punkt, dass du dann so eine ganze Geschichte hinten machen kannst. Also ich sag mal, der Charakter Voldemort, so wie er im ersten Buch aufgetaucht ist, hätte jetzt nicht weitere, wenn es jetzt nur das erste Buch geben würde, hätte jetzt nicht weitere Erklärungen benötigt. Aber jetzt kannst du hier natürlich ein Setup machen mit einem anderen Nebencharakter, Lucius Malfoy, der bei der bösen Seite war und blablabla. Ja. Und das machen die ja hier ganz fleißig. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Kapitel, das dann so heißt, die peitschende Weide. Was ihr gerne bis in 2 Wochen vorlesen könnt, uns an euren Gedanken zu diesem Kapitel teilhaben lassen könnt über Twitter, über die Kommentarfunktion bei YouTube. Alle Links dafür findet ihr in den Shownotes beziehungsweise in der YouTube-Beschreibung. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir hören uns dann vermutlich nächste Woche bei The Irrelevance, falls ihr noch mehr Lust auf unsere Stimmen habt. Ansonsten wieder in 2 Wochen bei Radio Ravenclaw. Bis dann.
Haut rein. Ciao.
Tschüss.